Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo und willkommen. Ich bin Katrin Ohlendorf und ich bin für euch heute am Hörsaal-Mikro. Ja, und ich beginne die Folge heute mit einer Beichte quasi. Ich habe Physik abgewählt und zwar sobald ich es konnte. Ja, jetzt wissen es alle. Ich habe da einfach für mich keinen Haken dran bekommen. Obwohl ich eigentlich urneugierig war und immer noch bin und auch Naturwissenschaften total spannend finde. Aber damals in der Schule, da ist der Funke einfach nicht übergesprungen. Ja, und als ich den Vortrag, den wir in dieser Episode jetzt gleich hören, das erste Mal gehört habe, da dachte ich mir, Hammer, wenn ich den damals gehört hätte, das hätte mich für das Fach so richtig begeistern können.
Das ist der Beginn der wirklichen Bildung von materieller Struktur im Universum. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie haben sich denn Galaxien entwickelt, wenn die Materie total gleich verteilt war? Die Geschichte, die wir innerhalb der Physik erzählen können, ist nicht nur die Geschichte der Entstehung der Bausteine, sondern die gesamte Geschichte der Natur, alles. Auf der Ebene der Elementarteilchen unterscheidet uns nichts vom Rest der Welt. Die Holzbank, auf der Sie sitzen, ist das gleiche Material wie Sie. Die Luft, die wir atmen, ist alles das gleiche Material. Der größte Triumph der Physik, das ist tatsächlich die Frage, aus was besteht die Materie und wie hängt das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammen?
Ihr hört es schon, wir machen heute das ganz große Fass auf. Es geht tatsächlich um alles. Wo wir herkommen, was wir sind, ja vielleicht auch, wo wir hingehen, mal sehen. Das Allergrößte und das Allerkleinste, ihr dürft gespannt sein. Und ich habe ja eben schon mein, ja ich sag mal, etwas schwach ausgeprägtes Physiktalent offenbart. Und ich habe den Vortrag ja schon gehört. Deswegen kann ich euch sagen, es sei denn, ihr seid kleine Physik-Cracks, die meisten von euch werden, so wie ich vermutlich, nicht alles bis ins Detail verstehen. Das macht aber wirklich gar nichts. Am Ende habt ihr trotzdem einen tollen Überblick und viel gelernt. Seid neugierig, traut euch, lohnt sich. Ja, ganz kurz noch vorab die Info, wer da heute zu uns spricht. Vielleicht habt ihr die Stimme auch schon erkannt. Es ist Harald Lesch. Er ist Professor für Astrophysik an der Uni München und lehrt Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie ebenfalls in München. Ja, und außerdem ist er als sehr, sehr umtriebiger Wissenschaftskommunikator auf allen möglichen Kanälen unterwegs. Den Vortrag Der Ursprung der Materie, den hat er am 21. April 2024 gehalten, als Auftaktvortrag der gleichnamigen Vorlesungsreihe. Dazu eingeladen hatten gemeinsam mit dem Physikalischen Verein Frankfurt das Clusterprojekt Elements, das zusammen von der Uni Frankfurt und der TU Darmstadt geleitet wird. Und die Reihe, die lief im Rahmen der diesjährigen Deutsche Bank Stiftungsgastprofessur Wissenschaft und Gesellschaft. Ganz zuletzt der kurze Hinweis, nach dem Vortrag habe ich noch einen Tipp für euch. Der Hörsaal geht nämlich auf Tour. Wir machen Live-Podcasts. Erzähle ich euch dann. Jetzt aber Harald Lesch und bevor er euch ins All entführt, erklärt er erstmal, warum Physik uns alle angeht.
Ich will vielleicht am Anfang, bevor ich mit diesem irrsinnigen Thema anfange, ein paar Worte nochmal verlieren zu dem wirklichen Problem, dass wir viel zu wenige Menschen haben, die sich mit Physik beschäftigen. Beruflich und auch sonst so. Wir erleben eine Welt, die ja wirklich total verrückt ist, voller Konflikte und wir haben jede Menge Schwierigkeiten, uns einigermaßen darin zu orientieren, werden teilweise auch durch technologische Entwicklungen ja auch wirklich davon abgehalten, uns mal irgendwie richtig zu orientieren zu können, weil wir bombardiert werden mit Informationen, die man manchmal nicht einordnen kann, weil sie viel zu schnell kommen und vieles andere mehr. Und was vor allen Dingen immer wieder auftaucht seit einigen Jahren, sind solche Märchenerzählungen über irgendwelche Wunderwaffen, Wundertechnologien, die demnächst ausbrechen werden, uns von allen Problemen, die wir jetzt haben, irgendwie befreien. Manche Leute kommen aus schlechten Science-Fiction-Geschichten irgendwie nicht raus und erzählen uns immer wieder das Gleiche und so weiter. Und die Gesellschaft reagiert darauf auf merkwürdige Weise, teilweise höchst positiv, weil sie keine Ahnung von Physik hat. Das ist richtig schlimm. Was uns manche Figuren in diesem Land tagtäglich oder auch nachts alles so erzählen, das geht auf keine Kuhhaut mehr. Und anstatt, dass die Leute sich beschweren darüber, erzählen wir doch nicht so ein Bullshit, gibt es immer wieder irgendwelche Blasen, wo irgendwelche Geschichten sich doch tatsächlich immer wieder aufs Neue so fast gegenseitig befruchten können. Die Kenntnis von Physik ist in diesem Sinne ein Vertrauensspender zu wissen, wie die Naturgesetze funktionieren, namentlich eben die grundlegenden Naturgesetze funktionieren. Also wirklich, um es mit Angela Merkel zu sagen, die Physik ist ein hervorragendes Fundament für eine Basis, die mal eine Grundlage darstellen kann. Das ist nicht gelogen, das hat sie wirklich gesagt. Also nicht über Physik, sondern was anderes. Was ich also meine, ist wirklich der Grund von all unseren technologischen Innovationen. Am Ende kommt es darauf an zu wissen, wie ist es mit Energieerhaltung. Energie kann nicht erzeugt und vernichtet werden, aber sie kann verbraucht werden zum Beispiel. Merkwürdig. Es gibt eine ganze Menge von Herausforderungen, ob es der Klimawandel ist, die Energiewende oder was auch immer Sie nehmen. Immer ist physikalischer Sachverstand höchst hilfreich, wenn es darum geht, sich in der Welt zu orientieren. Und Vertrauen, meine Damen und Herren, reduziert Komplexität. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die wir brauchen. Und deswegen würde ich fast sagen, dass also Physik ein Demokratiestabilisator ist. Leute, die was von Physik verstehen, lassen sich von diesen ganzen Wirrköpfen, die es inzwischen auf der Welt gibt und die teilweise höchst diktatorisch und autokratisch andere manipulieren, eben nicht manipulieren. Und deswegen ist es so wichtig. Aber es gehört natürlich zur Physik etwas dazu, und da bin ich gleich bei dem Vortrag jetzt. Das ist nämlich Motivation. Wenn es um Unterricht geht, egal ob an der Universität oder in der Schule, ist das Motiv, der Grund, der eigentliche Anlass. Und in der Tat könnte man an der Lehre, an der Universität durchaus etwas verbessern, wenn wir zum Beispiel ein Jahr hätten, wo es tatsächlich möglich ist, sich an der Universität durch die Motive, die die einzelnen Fächer haben, zu orientieren. Wir haben inzwischen unsere Studiengänge dermaßen beschleunigt, dass diese Orientierungsphase, die meiner Ansicht nach ganz dringend nötig ist am Anfang von so einer Studienphase, dass die völlig wegfällt. Man stelle sich vor, wir hätten so eine Vorlesung im ersten Semester für Hörerinnen und Hörer aller Fakultäten. Für alle. Alle müssen das hören. Alle müssen Geschichtsvorlesungen hören, müssen wissen, in welchem Land wir leben, dass es eine Demokratie ist, dass es ein Rechtsstaat ist, dass es gewisse Dinge gibt in diesem Land, die man wissen muss, um hier leben zu können, auch vertrauensvoll leben zu können. Das wäre doch eine großartige Sache und hat eben auch was damit zu tun, was so ein Fach wie die Physik dazu beitragen kann. Denn dass sie was beitragen kann, das ist, glaube ich, unbestritten. Worüber ich heute spreche, das ist sozusagen, das ist der größte Triumph der Geistesgeschichte, ist die Erkenntnis darüber, woraus besteht Materie. Die Naturwissenschaften sind eine der, wenn nicht die größte Geistesleistung, die die Menschheit auf diesem Planeten erbracht hat. Wenn wir uns in eine Anthropologie-Vorlesung setzen würden, würden uns anschauen, wie hat denn der Homo sapiens oder wie haben die Hominoiden denn angefangen, sich mit Natur auseinanderzusetzen? Was war denn das? Natürlich voller Angst, voller Respekt, Ehrfurcht, ohne Zweifel. Aber vor allen Dingen, die haben überhaupt keine Ahnung gehabt, was passiert. Beobachtungen, Phänomene überall um sie herum und vor allen Dingen Gefahr, Risiko und so weiter. Und allmählich kommt immer mehr Know-how in die Welt und man versteht wenigstens ein bisschen was. Zunächst einmal von den Dingen, die direkt um uns herum sind. Die wir verstehen können, Flüssigkeiten, vielleicht sogar was übers Wetter und dergleichen mehr. Das hat alles was mit uns zu tun, es ist sehr anschaulich. Aber wir werden heute über Teile der Welt sprechen, die sind weit weg von unseren Anschauungsformen, weit, weit weg. Und trotzdem wissen wir, dass sie richtig sind. Wir haben es also geschafft, mit dem Verfahren der Auseinandersetzung zwischen theoretischen Vorstellungen und experimentellen Überprüfungen sehr, 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 sehr tief in die Materie zu schauen. Und zwar nicht mit unseren Augen, aber mit Geräten, von denen wir wissen, wie sie funktionieren. Das heißt, wir haben eine verschiedene Hierarchie von Instrumenten entdeckt, die es uns möglich machen, in Teile der Welt einzudringen, die weit weg sind von unseren Formen der Anschauung und natürlich uns zugleich die riesige Aufgabe auferlegen, dass wir mit den Erkenntnissen, die wir von den Rändern der erkennbaren Wirklichkeit bekommen, also zum Beispiel mit den Teilchen, aus denen die Materie besteht, was wir damit machen. Was sind denn die Konsequenzen davon, wenn wir Materie manipulieren, weil wir genau wissen, aus welchen Teilchen die Materie besteht, sodass wir Materialien herstellen können, die genau die Eigenschaften haben, die wir von der Materie haben wollen. Wir produzieren Kunststoffe. Schauen wir bei Aristoteles nach, was der Unterschied ist zwischen Natur und Technik, dann ist Natur etwas, was sich von selbst macht. Techné ist das, was der Mensch dazu bringt. Also seine Landwirtschaft, seine Kulturleistung und vieles andere mehr. Auch die Kunst gehört zur Techné. Und in diesem Sinne sind wir in der Physik in einer ganz besonderen Wissenschaft, die unabhängig von unseren Hoffnungen, Visionen, Utopien und so weiter, es uns gestattet, einen ziemlich klaren Blick auf die Welt zu werfen. Das heißt nicht, dass dieser Blick vollständig ist. Aber das Motiv, das wir haben, ist diese Durchdringung der Welt mit den Möglichkeiten, die uns die Physik bietet. Und das ist eine ganze Menge. Der größte Triumph der Physik, das ist tatsächlich die Frage, aus was besteht die Materie und wie hängt das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammen? Damit kann man den Vortrag eigentlich beenden. Aus. Ja, den Rest ist Hegel. Nur das Ganze ist das Wahre und hier ist das Ganze. Das gesamte Universum. Und das können wir nur verstehen von Anfang an, wenn wir den Aufbau der Materie kennen. Jetzt war natürlich keiner von uns dabei, wie das Universum entstanden ist. Das heißt, wir müssen uns mit bestimmten Vehikeln, müssen wir uns behelfen, diese Vorgänge vom Anfang des Universums und die Vorgänge, die zum Aufbau der Materie geführt haben, in irgendeiner Form zusammenzubringen. Und an der Stelle ist die Sprache wichtig, in der eine empirische Wissenschaft sich vollzieht, nämlich in quantitativen Messungen. Und wieder könnte ich, ich mache es jetzt nur ganz kurz, aber ich könnte es länger ausführen, nochmal ausführen und klar machen, dass in den empirischen Wissenschaften die Messungen entscheiden und nicht die Meinungen. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Also bei uns sind es die Daten, die entscheiden, und zwar unabhängig von denjenigen, die diese Daten aufnehmen. Wir versuchen so objektiv, wie es nur irgendwie geht, über die Vorgänge innerhalb der Natur zu sprechen. So, und jetzt muss man einfach schon mal hier an der Stelle, das können wir einfach mal so ganz kurz machen, es geht um die Frage, wie hängen Energie und Materie miteinander zusammen. Also wenn wir über Materie sprechen, sprechen wir eigentlich im Grunde automatisch über Energie. Wenn wir es richtig theoretisch machen würden, würden wir sagen, wir reden noch nicht mal über Materie, wir reden nur über Felder. Sonst nichts. Wir machen Quantenfeldtheorie und schauen uns die verschiedenen Felder an und welche Teilchen eben bei den verschiedenen Symmetriebrechungen da so auftauchen. Das versteht aber kein Mensch. Also so kann man nicht arbeiten. Also was wir aber machen können ist, wir nehmen uns diesen Satz von Einstein, dieses E gleich mc Quadrat, und weil ja die Energie und die Temperatur offenbar ein Synonym sind, also Temperatur ist ein weiterer Ausdruck für Energie und wir wissen natürlich, die Masse und die Energie hängen miteinander zusammen, so könnte man sagen, für Spaß, wenn man wollte, könnte man sagen, die Temperatur des Universums bestimmt, welche Teilchen überhaupt auftauchen können. Das können wir uns heute nicht mehr richtig vorstellen, dass das Universum mal so heiß gewesen sein kann, dass es tatsächlich entschieden hat, ob es jetzt Protonen werden oder ob es Elektronen werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für eine Reaktorsituation gewesen sein muss. Heutzutage hat das Universum eine Temperatur von 2,7 Kelvin, ist also ziemlich kalt und da entsteht keine Materie mehr. Aber der Anfang des Universums war offenbar ganz anders. Wir können uns, wieder mit Kant, könnten wir uns mit seiner Kategorie der Kausalität helfen. Was sind denn die kleinsten kausal sinnvollen Längenskalen, Zeitskalen und so weiter, die das Universum anbietet? Was wäre die höchste Temperatur, die das Universum anbietet? Wir werden es nachher sehen. Das können wir alles ableiten. Wichtig ist also, es gibt hier einen Zusammenhang, und das ist ganz wichtig, zwischen Kosmologie und Teilchenphysik. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie arrogant muss eine Spezies sein, dass sie sowas behauptet? Das Universum ist riesengroß. Wie groß, wissen wir überhaupt nicht. Es ist noch größer, als man früher gedacht hat. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber dass die Milchstraße nicht die einzige Galaxis im Universum ist, das wissen wir erst seit 100 Jahren. Das ist 100 Jahre her. Also in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1923 wurde zum ersten Mal festgestellt, der Andromeda-Nebel gehört nicht zur Milchstraße. Bis dahin hatte man das gedacht. Sondern Hubble hat festgestellt, das Ding ist 2,5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Schlagartig. Während in Deutschland Inflation auf dem Geldschein, kam in der Astronomie die Inflation durch die Messung zustande. Auf einmal war das Universum unglaublich viel größer. Und das heißt, die Kosmologie als eine Wissenschaft, dass das Universum einen Anfang gehabt hat und der Zustand des Universums ein anderer war, als es heute ist, das begann erst vor 100 Jahren. Vorher hatten wir überhaupt keine Ahnung davon. Das Universum war sozusagen das Allergrößte, über das hinaus nichts mehr gemessen werden kann. Und dass das jetzt mit dem Allerkleinsten, unterhalb dessen nichts mehr gemessen werden kann, unmittelbar zusammenhängt, das ist natürlich eine großartige Sache. Und das liefert uns auch die Möglichkeit, Stichwort, ich habe es ja vorhin gesagt, Vertrauen. ist nicht nur der Anfang von allem, sondern reduziert Komplexität. Das Vertrauen in den Aufbau der Welt, das gibt es eigentlich nur dann, wenn es uns gelingt, das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammenzubringen. Mal abgesehen davon, dass Sie natürlich alle im Saal wissen, dass es da riesige Felder gibt, von denen wir noch keine Ahnung haben. Aber es gibt eben einen Teil, der uns in dieser Vorgehensweise sehr bestärkt. Also aus der Teilchenphysik im Labor abzuleiten, wie muss das Universum früher gewesen sein. Übrigens an der Stelle könnte man wiederum eine kleine Abzweigung nehmen, könnte eine Philosophievorlesung darüber halten. Was ist eigentlich ein Experiment? Ist ein Experiment, weil es ja kontrollierte, präparierte Bedingungen sind, die bitteschön genau so sind, wie wir sie haben wollen. Gerade in den Beschleunigeranlagen darf es ja keine Störungen geben. Wenn es da Störungen gibt, dann gibt es keine Messung. Ich weiß von meinem Kollegen Ottmar Biebel, dass offenbar eine leere Bierflasche im großen Hadronenbeschleuniger dazu geführt hat, dass die Messung nicht funktioniert hat. Nicht, weil jetzt die Teilchen irgendwie dieses Bier getrunken hätten oder sonst irgendwas, sondern weil das einfach eine Störung war, die für den Strahl schlecht war. Das heißt also, wir brauchen Anlagen, in denen möglichst alle Störungen von draußen raus sind. Aber ist das dann noch Natur, was wir dann im Experiment wahrnehmen? Das ist eine alte Frage, die sogar Heisenberg bewogen hat, darüber zu sprechen, dass Experimente Erpressungsversuche an die Natur seien. Na, also weil wir eben tatsächlich unter kontrollierten Bedingungen präpariert möglichst und also die Kontrolle behalten wollen über das, was da passiert, um zu verstehen, was da passiert. Ganz anders natürlich im Universum. Das, was wir hier sehen, wenn wir hier uns sowas ansehen, da haben wir natürlich alle Teilchen kollidieren völlig unkontrolliert. Und trotzdem müssen wir statistische Aussagen machen können darüber, was im Universum passiert ist. Das heißt, wir können verschiedene Bereiche, wenn wir zum Urknall zurückgehen, und das ist natürlich ganz wichtig, 23 kommt die Milchstraße zum Tragen, 29 wird zum ersten Mal gedanklich davon gesprochen, dass es Beobachtungen gibt, die den Schluss nahelegen, das Universum expandiere. War also gestern kleiner, vorgestern noch kleiner. Wir können also gedanklich zurückgehen an den Anfang. Zugleich ändern sich die thermodynamischen Situationen des Universums gewaltig. Es wird immer heißer, es wird immer kleiner, es wird immer heißer, es wird immer dichter. Und schon sind wir bei der Frage, welche Teilchen können denn in welchem Zeitpunkt des Universums überhaupt entstehen? Das heißt, wir rechnen die Temperatur. Sie sehen hier schon, die höchste Temperatur sind 10 hoch 32 Kelvin, also 10 hoch 19 Gigaelektronenvolt. Das Universum hat eine Größe, die ist eigentlich gar nicht nachvollziehbar, so klein. Und dann fängt das Universum an zu expandieren. Und dann ja, wird es immer größer und größer, wird immer kälter und kälter. Und schon nach relativ kurzer Zeit, nach wenigen Sekunden, hat das Universum einen Zustand erreicht, wo keine Kernprozesse mehr möglich sind. Aber davor, da war alles möglich. Das heißt, alles das, was wir in den großen Beschleunigeranlagen machen, das gilt für die ersten allerkürzesten Zeiten zu Beginn des Universums. Das ist natürlich auch genau der Zusammenhang. Also wenn wir heute einen Beschleuniger antreiben, dann wollen wir nicht nur wissen, welche Teilchen da entstehen, sondern in welche Phase des Universums schauen wir denn eigentlich, wenn wir solche Experimente machen. Und vielleicht nochmal zurück, man sieht hier natürlich auch unser Problem. Experimente ab bestimmten Energien sind richtig schwierig, weil die Energien sind so groß, dass die Beschleuniger praktisch größer wären als unser Planet. Wir haben also hier auch konzeptionell eine Verbindung zwischen der Teilchenphysik im Labor und der Astroteilchenphysik, das heißt also der Astrophysik, die sich mit den Teilchen beschäftigt, die vom Universum kommen. Und die Ultra-High-Energy-Cosmic-Rays haben Energien von 10 hoch 20 Elektronenvolt. Das sind also schon Granaten. Man muss sich die Frage stellen, was sind das für Beschleuniger, die draußen unter nicht kontrollierten Bedingungen, also wo niemand da ist, der die Magnetfelder genau so führen kann, dass diese Strahlen genau aufeinander stoßen, dass dann trotzdem Teilchen entstehen, die solche hohen Energien haben. Schon hier in unserer Milchstraße gibt es Beschleunigungsprozesse an Supernova-Stoßwellen, die enorm hohe Energien produzieren. TeV, 100 TeV Elektronen produzieren. Das heißt, wir haben einen Bereich, wo wir auf die Theorien angewiesen sind. Wo wir nichts machen können, wo wir gucken können, was für Vorhersagen machen die Theorien. Gibt es vielleicht irgend so einen indirekten Hinweis, also mehr so Indizienprozesse. Wir können keine klare Führung durchführen, um rauszufinden, was da wirklich passiert, sondern sind darauf angewiesen, uns mit Prinzipien zu beschäftigen, die uns wiederum die Theorien so formulieren, dass wir vielleicht eine Verbindung kriegen zwischen dem, was da ist und dem, was da sein sollte, jenseits von den Bereichen, die wir experimentell durchführen können. Und das ist der Bereich der Forschung. Genau an der Schnittstelle. Was können wir experimentell tun, um Theorien zu überprüfen. Die Bausteine unserer Welt, ist allen klar, alles was hier sitzt, sind Up-and-Down-Quarks und Elektronen. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf der Ebene der Elementarteilchen unterscheidet uns nichts vom Rest der Welt. Die Holzbank, auf der Sie sitzen, ist das gleiche Material wie Sie. Ja, ist alles dasselbe. Die Luft, die wir atmen, ist alles das gleiche Material. Das heißt, es gibt Prinzipien in dieser Welt offenbar, die einen großen Unterschied machen zwischen Festkörpern, zwischen Flüssigkeiten, Flüssigkeiten der bestimmten Zusammensetzung, biochemischen Systemen und so weiter. Alles das gehört zum Panorama der Physik. Die Entstehungsfragen, nicht nur des Universums, sondern auch die Entstehungsfrage, wie ist das Leben entstanden? Wie ist aus toter Materie, also nicht lebender Materie, eigentlich sowas geworden wie eine Zelle? Und zugleich die Herausforderung, neben diesem immer tiefer und tiefer und tiefer in die Materie einsteigen zu wollen und herauszufinden, aus was bestehst du denn nun? Was ist denn das Elementarste von dem Elementaren? Gleichzeitig zu sehen, es gibt auch Systeme, wenn ich die auseinandernehme, dann verliere ich die Eigenschaft, die ich eigentlich untersuchen will. Ein Lebewesen in seine Einzelteile zu zerlegen, bringt nichts, wenn man das Leben untersuchen will. Da ist nämlich nichts. Das ist doch irre. Ich meine, das, was Sie jetzt gesehen haben, Sie sehen, wir sind hier bei den Elementarteilchen bei einer Größe von 10 hoch minus 18 Metern. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, ich kann es nicht. Es ist einfach klein. Mann, also so klein. Wenn man sich ein bisschen in den Finger schneidet, so ein Gramm davon abschneidet, machen Sie es nicht. Ein Gramm und hast du 10 hoch 24 Protonen drin. Boah, das sind 1 Million Trillionen Teilchen in dem einen Gramm. In einem Kubikzentimeter Luft sind 100 Trillionen Atome drin. Ein Wahnsinn. Welche Kräfte halten diese Teile zusammen? Alles Fragen, die ja in der Forschung immer wieder aufs Neue gestellt werden, weil wir auch wissen, dass es große Bereiche von Materie gibt, die wir nicht kennen.
Dunkle, ganz dunkle Materie.
Und den vollständigen Satz der Bauteilchen, den erspare ich mir, also die Neutrinos, die Quarks, die wir alle kennen und so weiter, die Leptonen und so weiter, das ist ja alles wunderbar. Es gibt sogar vom DESY in Hamburg ein Papier, was sagt, das ist das Standardmodell der Teilchenphysik und das ist jetzt abgeschlossen. Wir kennen alles, wir wissen alles. Wir wissen inzwischen auch, woher die Masse kommt. Wir haben das Higgs-Boson gefunden und so weiter und so weiter. Wir kennen die Bausteine. Alles gut. Trotzdem gibt es jede Menge Fragestellungen, die uns vor allen Dingen mit den Anomalien verbinden, die dieses Modell nicht erklären kann. Wenn es aber stimmt, dass diese ganzen Entwicklungsprozesse dieser Teilchen, von denen Sie schon so oft gehört haben, wenn die alle am Anfang des Universums eine Rolle gespielt haben, dann bedeutet jede ungelöste Frage in der Teilchenphysik immer auch eine ungelöste Frage an den Anfang des Universums. Also wenn wir das beantworten hier im Experiment, können wir zugleich praktisch eine Lücke zumachen, wenn es darum geht, was ist denn eigentlich in den Frühphasen des Universums passiert. Wenn das kein Motiv ist für ein Studium, dann weiß ich es nicht. Sich mit dem Allergrößten, dem Allerkleinsten, mit den Grenzen unserer erkennbaren Wirklichkeit auseinanderzusetzen und dabei auch noch einen Nutzen, also einen Zweck, ein Ziel zu entdecken, was mit diesen mit Technologien und diesen Erkenntnissen zu machen ist, das finde ich eigentlich ungeheuerlich. Und wenn wir uns das mal anschauen, wir haben ja jetzt am Anfang nur praktisch über irgendwas in den ersten Sekunden gesprochen, da kommen die Teilchen her. Und wenn das Universum am Anfang auch total, völlig gleichmäßig gewesen wäre, dann gäbe es keine Planeten, es gäbe keine Sterne, es gäbe keine Bänke, es gäbe keine Person, die da drauf sitzt. Niemand, nichts. Alles hätte sich gleichmäßig ausgebreitet und das wäre es gewesen. Das heißt, neben der reinen Entstehung der Materie im frühen Kosmos, die auch noch zu erklären ist darüber, dass wir neben der Materie ja auch noch die Antimaterie haben, denn ich habe ja vorhin so hinterhältig, subkutan, Pädagoginnen unter die große Linde gejubelt, E und M wären ja miteinander zusammenhängt, E sei ja M mal C Quadrat und jetzt wissen wir ja, es gibt geladene Teilchen, also jetzt ist aber die Energie ungeladen, dann sieht man schon gleich, es muss also dann neben den negativ geladenen Teilchen von einer Sorte auch noch die positiv geladenen Teilchen geben, sonst könnte man Energie nicht in Masse überführen. So der Gedanke von Dirac in den 20er Jahren, wie man die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie gut vereinbaren kann. Und dabei kam ihm eben dann praktisch die Antimaterie, das fiel dann so raus. So. Ja. Das ist irre. Übrigens, wenn Sie was Schönes lesen wollen, nächstes Jahr haben wir ja Jahr der Quantenmechanik, lesen Sie von Tobias Hürter Die Zeit der Unschärfe. Ein grandioses kleines Büchlein mit einem tollen Panorama über die Zeit und über die physikalischen Debatten, die alle dazu geführt haben, wie die Quantenmechanik funktioniert. Ist ein echter Page-Turner, also das ist unglaublich spannend geschrieben und ist ganz toll und geht auch direkt auf die Frage ein, woher denn Fluktuationen kommen könnten. Wenn das Universum angefangen hat, auf einer Größe, die einem Elementarteilchen entspricht, ja, dann wissen wir, dass es ein Quantenuniversum gewesen ist. Dann sind alle Prozesse, die am Anfang waren, immer fluktuierend gewesen. Sie sind unbestimmt, sie sind unscharf bis auf eine bestimmte Größe, die mit dem Planck'schen Wirkungsquantum zu tun hat. Das heißt, die Entdeckung einer Minimalwirkung im Universum setzt gleich den Anfang des Universums selber fest. Großartig. Mit den Eigenschaften, die wir brauchen. Mit Fluktuationen, mit Schwankungen, Schwankungen vor allen Dingen von Materie, von Dichte, die dazu führen wird, dass sich im weiteren Verlauf die Fluktuationen verstärken. Und so und nur so kommt überhaupt aus dem allgemeinen Materiebrei am Anfang ein Universum zustande, in dem es Galaxien gibt, Sterne, Planeten und alles das. Das heißt, die Geschichte, die wir innerhalb der Physik erzählen können, ist nicht nur die Geschichte der Entstehung der Bausteine, sondern die gesamte Geschichte, alles. Die gesamte Geschichte der Natur muss mit den Gesetzmäßigkeiten, die wir in der Physik erkannt haben, mindestens mit denen übereinstimmen. Und das ist natürlich die andere Seite, die sozusagen im Hintergrund die ganze Zeit wabert, dass wir nämlich davon ausgehen, dass die Naturgesetze, die wir hier auf der Erde entdecken, überall im Universum gültig sind. Stark. Ja? Die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, sind überall im Universum gültig. Was für ein Wahnsinn. Und so können wir aus unseren Teilchenexperimenten auf die Eigenschaften im ganzen Universum schließen und können sogar solche Vorstellungen, was denn am Anfang gewesen sein muss, wie die Temperaturen, wie die Energien gewesen sein müssen, damit all die Teilchen, aus denen wir heute bestehen, überhaupt entstehen konnten. All diese Bedingungen können wir dem Universum zuschreiben. Wir können anfangen, Experimente zu machen, können Vorhersagen machen und so ist es ja auch passiert. Was ich Ihnen hier erzähle, ist ja kein Zufall. Ist ja nicht irgendwie zusammengestöpselt, sondern es ist eine große konvergente Geschichte des Vorgehens, wie wir empirisch mit Natur umgehen. Und deswegen ist das immer so wichtig, sich im Klaren zu sein darüber, wenn wir über Prozesse in der Natur sprechen, nutzt unsere Meinung dazu gar nichts, sondern nur die Messung entscheidet. Das heißt, wir können über so einen Blick hier, über all die Begriffe, die Sie hier sehen, Quantengravitation, Inflation, Hintergrundstrahlung, können wir allmählich immer tiefer eindringen in die Struktur der Materie, weil es Eigenschaften geben muss, die erklären können, wie das Universum so geworden ist, wie es geworden ist. Eine der wichtigsten Eigenschaften stammt direkt aus den Theorien über den Aufbau der Materie, nämlich die Fluktuationsfähigkeit. Dass nämlich alles im Universum, alles, dem Heisenbergschen Unbestimmtheitsprinzip unterliegt. Sie wissen schon, ne? Es ist eine Aussage über die Inkompressibilität der Wirklichkeit. Die Fläche, die diese beiden Größen aufspannen, ist immer konstant. Da können Sie jetzt machen, was Sie wollen. Sie können das eine zusammendrücken, können das andere zusammendrücken. Sie werden es aber nicht schaffen, die Welt beliebig klein zusammenzudrücken. Das ganze Geschwätz von irgendwelchen Singularitäten ist rein mathematisch. In der wirklichen Welt gibt es das alles nicht. Es gibt keine Unendlichkeiten und keine Nullen. Gut, bei den Nullen da... muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Aber warum ist das so? Weil Heisenberg uns vor allen diesen ganzen Dingen rettet. Das wusste er damals noch gar nicht. Aber es gehört eben dazu, sich die Frage zu stellen, wenn wir große Theorien entwickeln, kühn in der Hypothese und scharf im Experiment. Das ist genau die Verbindung, die zu unseren Kenntnissen vom Aufbau der Materie führt. Dann können wir uns fragen, was gab es denn so für Vorhersagen, die dieses Modell gemacht hat? Das wissen Sie natürlich alles. Die Expansion ist erstmal gemessen worden. Dann geht es um das Alter der kosmischen Objekte. Das stimmt auch. Das universelle Verhältnis von Wasserstoff zu Helium zum Beispiel. Ganz wichtiger Beruf, ganz wichtiger Hinweis, dass wir verstanden haben, was im frühen Universum passiert, dass nämlich ungefähr 75% Wasserstoff sind und 25% Helium. Dann war Feierabend. Alle anderen Elemente im Periodensystem der Elemente entstehen in Sternen. Das Universum hat danach, war nicht mehr in der Lage, irgendwas anderes zu erzeugen. Und natürlich, und vielleicht am allerwichtigsten, die kosmische Hintergrundstrahlung. Ja, dass wir den Cosmic Microwave Background hier in jedem Kubikzentimeter, auch hier, sind 400 Photonen von der Hintergrundstrahlung drin. Und die Art und Weise, was diese Hintergrundstrahlung uns zeigt, ist vor allen Dingen, also jetzt mal anschauen, was messen wir? Wir messen zum Beispiel hier die Ausbreitung des Universums. Da gibt es ja in den letzten Jahren eine Reihe von Differenzen, aber inzwischen hat sich das alles eingenordet. Wir sind bei ungefähr 70 oder 69 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Megaparsec sind 3 Millionen Lichtjahre. Das heißt, wir haben ein Alter vom Universum von ungefähr 13,8 Milliarden Jahren. Dann haben wir natürlich jetzt zum Beispiel, das habe ich mal mitgebracht, weil es jetzt gerade ganz frisch gekommen ist, 4 E-Rosita-Galaxienhaufen. Während man also früher die Expansion des Universums über die Spektrallinien, also wir haben praktisch Kinematik gemacht, ja, wir haben die Spektrallinien-Rotverschiebung angeschaut und konnten daraus das Modell ableiten, das Universum expandiere. Machen wir heute ganz anders. Wir können heute praktisch direkt in die Zeit fotografieren. Wir können uns angucken, wie sah denn das Universum früher aus? Wir können uns anschauen, wie die Dinge sich entwickelt haben. Das ist irre. Wir können sehen, dass die Galaxien vor 10 Milliarden Jahren viel weniger schwere Elemente gehabt haben als heute. Wir können sehen, dass die Sternentstehungsraten früher viel höher waren als heute. Warum? Na, die Galaxien hatten früher mehr Gas. Und aus dem Gas werden Sterne. Und wenn also eine Galaxie ihr Gas verbraucht zunehmend, dann entstehen immer weniger und weniger Sterne. Und so können wir auch sehen, wie Galaxienhaufen sich formen und so weiter. Das bedeutet, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, aus irgendwelchen Spektrallinien indirekt einen Hinweis darauf zu bekommen, wie das Universum früher sich bewegt hat. Wir können heute gucken, früher war weniger Platz. Naja klar, wenn das Universum kleiner war, war weniger Platz. Und wenn weniger Platz war, dann haben die Galaxien auch früher was viel stärker was voneinander gemerkt. Das bedeutet, die Verschmelzungsrate von Galaxien muss früher viel höher gewesen sein. Das werden wir noch sehen, was das für Konsequenzen hat. Und das wurde jetzt gerade im Februar 24 von E-Rosita zum Beispiel veröffentlicht. Wie sieht denn das aus, die Expansion des Universums? Das Entscheidende ist hier immer wieder, dass es jede Menge Beobachtungen gibt, die ein Modell bestätigen. Nämlich nach dem kosmischen Standardmodell ist schon alles drin. Da gibt es ein Lambda, also eine kosmologische Konstante, da gibt es das Cold-Dark-Matter-Modell und natürlich die üblichen Verdächtigen, die man vom Urknallmodell so kennt. Und alles das lässt sich anhand dieser Beobachtungen ziemlich gut praktisch in so einer Checkliste überprüfen, wie ist welcher Parameter. Und das ist das Wichtige, dass wir eben im Laufe der letzten 100 Jahre ein immer stärker konvergentes kosmologisches Modell gefunden haben, wo wir nicht alles erklären können. Im Gegenteil, 95% des Universums sind uns sozusagen noch ziemlich verborgen, aber immerhin, mit 5% ist das schon mal was. Ja? Bis vor wenigen Jahrzehnten wussten wir das noch gar nicht. Also, die Beobachtungen der Rosita zeigen, dass alle Arten von Materie ungefähr 29% der Gesamtenergiedichte des Universums ausmachen, in hervorragender Übereinstimmung mit Werten aus Messungen der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung aus der Frühzeit des Universums. Und das ist natürlich wichtig, dass wir Vertrauen haben können in die großen, in die kosmologischen Modelle, ohne dass wir direkt wissen müssen, was hinter dem Ganzen steckt, sagen alle Indikatoren, es gibt eine Form von Materie im Universum, von der haben wir noch keine Ahnung, was es ist. Die ist einfach nur schwer. Sonst nichts. Und natürlich hätten wir gerne irgendwas in den großen Beschleunigern davon gesehen. Bis jetzt haben wir es aber nicht. Also, es gibt aber einige wichtige Hinweise, die uns erlauben, dem kosmologischen Entwicklungsmodell eben sehr gut zu glauben. Und das ist vor allen Dingen die Sache mit der Hintergrundstrahlung. Diese tolle Vorhersage, nämlich, dass wenn das Universum klein, dicht und kompakt angefangen hat, dann muss daraus eine Strahlung übrig geblieben sein, die nur davon abhängig ist, welche Temperatur das Universum hat. Sonst nichts. Gar nichts sonst. Völlig wurscht, welches Material. Ob es Dackel sind oder Elemente, völlig wurscht. Da ist nur Temperatur drin. Das ist natürlich toll. Ein Parameter, damit kann man arbeiten. Und dieser eine Parameter steckt eben in der Frequenzverteilung drin. Und wie man da immer so schön erzählt, und das kann man sich eigentlich auch gar nicht entgehen lassen. Also, wissen Sie, wenn ich in der Philosophie Wissenschaftstheorie unterrichte, dann gibt es natürlich verschiedene Varianten davon. Und da gibt es die ganz klassische, ideale Wissenschaftstheorie von Popper. Kühnen Hypothesen und so weiter, scharf im Experiment, pipapo und so weiter. Und doch hat man so komisches Gefühl, so, also wenn die Leute, die Theorie entwickelt haben,
selber suchen, ob Ihre Theorie stimmt. Ich will ja niemandem was unterstellen, aber irgendwie... Also das spricht man dann von Unabhängigkeit. Es wäre doch besser, wenn Gruppen nach den Vorhersagen suchen, die nichts mit der Theorie zu tun haben. Und dann gibt es den Idealfall. Wenn jemand eine Theorie bestätigt und weiß es gar nicht, ja, hat überhaupt keine Ahnung. Das ist super. Und das haben wir wissenschaftstheoretisch, glaube ich, noch nicht richtig durchblickt, wie wichtig es ist, dass blinde Hühner auch mal ein Korn finden. Ne? So war das bei der Hintergrundstrahlung. Die zwei, die das entdeckt haben, die hatten keinen Schimmer davon. Und deswegen haben sie auch einen Nobelpreis dafür gekriegt. Spaß beiseite, ist natürlich eine extrem wichtige Erkenntnis gewesen, Penzias und Wilson, völlig in Ordnung, dass sie den bekommen haben. Und das Wichtige ist, dass damit eben die Präzisionskosmologie angefangen hat. Und wenn man sich das mal anguckt, wie das aussieht, wie genau die Messung ist, Theorie und Beobachtung stimmen dermaßen gut überein. Also da muss es schon, boah, das ist schon schön, ne? Da freut man sich, das ist schon fein. Und wenn wir dann aber nochmal genauer hinschauen, was sehen wir denn da eigentlich? Dann wird's wieder total crazy. Diese Strahlung ist in einem Ausmaß gleichmäßig, dass die eigene Existenz ein Riesengeheimnis ist. Wenn die Strahlung so gleichmäßig ist und die Materie so gleichmäßig verteilt ist, wie ist es denn dann dazu gekommen, dass es überhaupt dazu gekommen ist? Also wie haben sich denn dann Galaxien entwickelt, wenn die Materie total gleich verteilt war? Das heißt, es muss auf einem hauchdünnen Niveau, ganz klein, muss es Fluktuationen geben. Die hat man 1992 entdeckt. Das ist der Beginn der wirklichen Bildung von Struktur, von materieller Struktur im Universum. Kobe war der Erste, dann kommt WMAP und so weiter. Das heißt, das, was wir da sehen, ist die Wand des Urknalls, ist das Echo des Urknalls, 360 Grad um uns herum. Wenn wir empfindlich wären für diese Form von Strahlung, würden wir das eigentlich immer am Himmel sehen. Das ist die stärkste Strahlungsquelle weit und breit. Und dabei gibt es Flächen, die die exakt gleiche Temperatur haben, die über 100 Millionen Lichtjahre groß sind. Und wenn man jetzt in der Geschichte des Universums aber schaut, wann sind denn diese Fluktuationen tatsächlich entstanden? Wann sind sie denn entkoppelt von der Materie, von der frühen Materie, dem ganzen Brei an Elementarteilchen, Kernen und so weiter? Dann war das 380.000 Jahre nach dem Beginn. Moment, 380.000 Jahre mal Lichtgeschwindigkeit sind 380.000 Lichtjahre. Stimmt doch was nicht. Sie sehen schon das Problem. Da sind Gebiete mit gleichen Eigenschaften, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und da kommt dann der Begriff der Inflation auf einmal ins Spiel. Dass also schon diese Karten sagen uns, im frühen Universum muss es in einer Form von Überexpansion zu einer schlagartigen Ausbreitung des gesamten Universums gekommen sein, deutlich über Lichtgeschwindigkeit, aber keine Bange, es wird keine Information hier verteilt, sondern es wird nur Volumen erzeugt und das schlagartig. Das heißt also, wir haben es mit einem Vorgang zu tun und die Frage ist, haben wir irgendwas Entsprechendes wie diese Überexpansion auf der Teilchenphysikseite? Haben wir irgendeinen Mechanismus, der uns gestatten würde, diese riesigen Flaggen mit gleicher Temperatur in irgendeiner Form von Dynamik zu erkennen? Und Sie werden es nicht glauben, ja. 1980 hat man damit angefangen. Man hat gefordert, dass es skalare Felder im Universum geben muss. Also ganz anders als die Gravitation oder die elektromagnetischen Felder, das sind ja Vektorfelder, da gibt es Ladungen, von denen aus eben diese Feldstrukturen entstehen. Es muss skalare Felder geben, die überall im Universum den gleichen Wert haben. Und wenn dieser Wert nicht der richtige ist, also wenn er einem bestimmten Zustand nicht entspricht, dann sind diese skalaren Felder in der Lage, schlagartig sich zu verändern. Und in der Sachbuchliteratur wird es immer gerne damit verwendet, dass man sagt, man hat Wasser, sagen wir mal bei minus 40 Grad Celsius, immer noch in einem flüssigen Zustand. Jetzt wisst ihr alle, dass Wasser normalerweise bei 0 Grad Celsius beginnt, von oben nach unten durchzufrieren. Wie kann das sein, dass bei minus 40 Grad Wasser noch flüssig ist? Man macht es sehr, sehr, sehr langsam, völlig ungestört von irgendwas, dann schafft man es, diesen falschen Zustand von Wasser zu kreieren, aber dann reicht ein aus und das Wasser schlagartig friert durch. Und bei diesem Durchfrieren wird natürlich wahnsinnig viel Energie frei. Ist ja klar, weil vorher waren die Atome oder die Moleküle noch frei, jetzt auf einmal sind sie gebunden Und diese Energiefreisetzung würde beim Universum dazu führen, dass es schlagartig größer wird. Das heißt, die Frage war, gibt es skalare Felder, die wir in der Elementarteilchenphysik identifizieren könnten, als zumindest ein Beispiel dafür, wie das im frühen Universum ausgesehen hat. Und wie Sie alle wissen, ja. Am 4. Juli 2012 wurde annonciert, wir haben das Higgs-Boson gefunden. Damals ja mit dieser unglaublichen Nachricht, 126 Gigaelektronenvolt, wo natürlich alle Leute, die irgendwie mal Douglas Adams gelesen haben, sofort geschrien haben, ja, 3 × 42, haha. Inzwischen hat sich herausgestellt, es sind nur 125 GeV, aber ist doch nah genug dran, für den öffentlichen Dienst nicht schlecht, also kann man so nichts sagen. So. Ja? Aber immerhin, also wir wissen jetzt, es gibt dieses skalare Feld, mindestens das eine, es muss vielleicht noch andere geben, aber das eine gibt es. Und wieder hat diese unglaubliche Triumphgeschichte zwischen Kosmologie und Teilchenphysik funktioniert. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Higgs-Feld ist eigentlich gemacht worden, um zu erklären, wie Teilchen innerhalb des Standardmodells ihre Masse bekommen. Nicht alle, aber doch viele. So. Da gibt es einen bestimmten Mechanismus, über den ich jetzt nicht spreche. Aber das Interessante war, dass dieses Feld automatisch Konsequenzen für die Kosmologie hat. Und das ist nicht vorhergesehen. Das ist nicht immer klar, dass das so funktioniert. Inzwischen haben wir das längst angenommen. Aber wichtig ist, dass man aus diesen Fluktuationen eben etwas darüber lernen kann, wie das frühe Universum gewesen sein muss. Eine ganz besondere Eigenschaft hat auch damit zu tun, wenn wir diese Fluktuationen da anschauen und uns die genauer unter die Lupe nehmen, dass wir etwas aussagen können über die Geometrie des sichtbaren Universums. Das heißt, ist das Universum flach? Ist es wie eine Kugel gebogen oder ist es wie ein Sattel gebogen? Also wir wissen heute, und alle Daten weisen darauf hin, unser Universum ist flach, sehr flach. Manche haben das schon immer vermutet, ja, dass es sehr flach in jeder Hinsicht ist. Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn es wirklich ein dreidimensionales Universum wäre, nur mal für Spaß, was ist das für ein Universum, das praktisch auf der gesamten Länge des Horizonts bis hin zur Kante der Beobachtbarkeit flach ist? Wie kann so ein Universum werden? Wie kann das sein? Wie soll das sein? Dreidimensionaler Körper, der immer überall flach ist. Das geht nur, wenn es sehr groß ist. Dann sind wir in der Situation einer Ameise, die versucht herauszufinden, ob die Erde eine Kugel ist oder eine Scheibe. Na? Das heißt, die Inflation ist sozusagen eine Erklärung für viele dieser Phänomene, die wir beobachten. Und die Erklärung für die Inflation wäre ein skalares Feld, was überall im Universum diese Wirkung hat oder hatte. Und heutzutage können wir dann sogar noch ein bisschen genauer reingehen und können uns diese Polarisation der kosmischen Hintergrundstrahlung anschauen. Und diese Polarisation, die geht überhaupt nur dann für einen ganz besonderen Moment, nämlich dadurch, dass das Universum immer größer und größer wird und kälter, wird irgendwann der Moment kommen, wo die Elektronen von den Atomkernen eingefangen werden. Es bilden sich die ersten neutralen Atome, Wasserstoff und Helium. Und auf einmal sind die Streupartner für die Photonen weg. Und die Photonen zeigen sozusagen ihr wahres Gesicht. Das ist das, was wir in diesen Fluktuationen sehen. Und da gibt es eine hauchdünne Zeitskala, wo es gerade noch genügend Elektronen gibt, die dann streuen können und danach eben nicht mehr. Das heißt, wir können Präzisionskosmologie machen. Während früher die Kosmologen in der Physikfakultät immer waren, ja komm, die machen auch irgendwas, ist die Kosmologie heute der Gerichtshof für Naturgesetze geworden, weil wir so genau messen können. Und wir können so genau messen, weil die Technologien, die uns zur Verfügung stehen, über die Quantenmechanik und die Quantenfeldtheorien eine solche Sensibilität erreicht haben, dass wir viel, viel mehr Daten mit immer größerer Geschwindigkeit und mit immer größerer Detailhaftigkeit aufnehmen können. All diese ganzen Daten sind überhaupt nur möglich, diese Datenaufnahme, weil wir so genau wissen, aus was die Materie besteht. Und dann sind wir wieder am Anfang der heutigen Veranstaltung, wo es darum geht, welche Innovationsfähigkeit ein Land eigentlich hat, wenn es keine Grundlagenforschung mehr betreiben will oder wenn das Interesse an Grundlagenforschung so zurückgeht, wie wir das momentan beobachten. Das ist eine Katastrophe, denn wir leben die ganze Zeit gewissermaßen von der Substanz, von dem, was mal passiert ist. Und nicht von denen, die jetzt vielleicht anfangen, so ein Fach zu studieren und dabei aber aus welchen Gründen auch immer entweder nicht genügend Interesse zeigen oder aber sich ganz anderen Fächern zuwenden, aus welchen Gründen auch immer. Wir müssen uns die Frage stellen und müssen die Frage vielleicht auch offensiv angehen, mit uns selber mal ins Gericht gehen, was haben wir falsch gemacht, dass wir unser eigenes Fach vielleicht nicht positiv genug dargestellt haben. Und was natürlich ganz toll ist, wenn man einmal anfängt mit so Fluktuationen, dann passen die Dinge wieder zusammen. Das passt alles zusammen. Wir können die Schwankungen im Universum und die Objekte, die wir im Universum sehen, jedes Mal mit irgendeiner dieser Schwankungsgrößen zusammenbringen. Bis runter in den Sternen, in den Planeten und so weiter. Das heißt, wir haben beim Aufbau, beim Grund der Materie in unserem Universum ein konsistentes Weltbild, was uns in die Lage versetzt, tatsächlich ziemlich genau zu sagen, was der Fall ist. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was denn große Teile der Energiedichten in unserem Universum eigentlich bedeuten. Bei der dunklen Materie würde ich sagen, da hat man irgendwie das Gefühl, kann also irgendein Beschleuniger wird doch mal irgendeines dieser Teilchen, die man da braucht, hervorbringen. Aber bei dem anderen Teil, der sogenannten dunklen Energie oder aber der kosmologischen Konstanten, da sind wir weit davon entfernt, irgendwie ein Modell zu haben, was wirklich in der Lage wäre, jetzt als eine Art von Arbeitsmodell paradigmatisch gewissermaßen uns zur Verfügung zu stehen, indem wir uns dann tatsächlich austoben können, um die Dinge zusammenzubauen. Das heißt, gerade die dunkle Materie und das muss man einfach immer wieder sagen, Einstein lässt grüßen, die Tatsache, dass wir zumindest im Prinzip verstanden haben, welche Wirkung Gravitation haben kann, lässt gar nichts anderes als den Schluss zu, dass wenn wir diese Gravitationslinsenwirkung am Himmel beobachten, dass es da Materie geben muss, die die Lichtwege in irgendeiner Form verbiegt. Das ist das, was wir sehen. Die Tatsache, dass wir mehrfach Bilder sehen und auch verschobene, verzerrte Bilder sehen, bedeutet, da muss zwischen uns und diesem Objekt etwas sein, was die Lichtwege entsprechend verbiegt. Und das ist aber nichts anderes als irgendwie Materie, die sonst nichts macht. Das heißt, die verschluckt kein Licht und die gibt auch keins ab. Was ist denn das für ein Zeug? Und selbst da liefert uns im Prinzip die Teilchenphysik eine Möglichkeit und damit natürlich auch im Prinzip die experimentelle Teilchenphysik eine Möglichkeit, nach den Teilchen, die diese Theorien vorhersagen, zu suchen. Leider ist es noch nicht so weit und mein Kollege Ottmar Biebel hat einfach mal an einem Abend, wo ich ihm so richtig so, sag mal Ottmar, das kann doch nicht wahr sein, da musst du mal jetzt mal Rato machen, ja, so. Ja. Da hat er in seiner unglaublich wundervollen rheinischen Art gesagt, ja, Harald, es dauert eben manchmal 50 Jahre. Ja, willst du machen, ne? Ja. Ist wahr. Ich meine, das Higgsfeld ist 64 in einem Urlaub von Peter Higgs erfunden worden, hat bis 2012 gedauert. Geht nicht immer alles so schnell. Es zieht sich. Vor allen Dingen natürlich auch verständlich, wenn man an den Rand der erkennbaren Wirklichkeit rangeht, wie schwierig es ist, dann tatsächlich zum Beispiel die Teilchen der Supersymmetrie zu finden. Bei dem Higgs-Teilchen, das kann ich ja vielleicht noch mal kurz erzählen, da war schon vorher vieles bekannt, weil viele experimentelle Ergebnisse mit diesem Feld, dem Higgs-Feld, verbunden werden konnten. Die Masse des Top-Quarks zum Beispiel war eine Vorhersage über den Vakuum-Erwartungswert des Higgs-Feldes. Das war schon stark. Also man hatte schon eine ganze Menge von Hinweisen, dass das gut passt. Und da war es halt jetzt die Frage, mein Gott, ist das Higgs-Feld denn selber als Selbstwechselwirkung erkennbar, als Boson erkennbar? Nicht nur ein, es gibt ja verschiedene. Aber bei der Supersymmetrie, das wären die Teilchen, die sagen wir mal 100 oder 500 mal so schwer sind wie die Protonen, aber sonst nichts machen. Also keine elektromagnetische Wechselwirkung, nichts, einfach nur schwer. Und vor allen Dingen, aus welchem Teil des Anfangs des Universums stammen die? Ja? Und wir können heute eben mit unseren Möglichkeiten auch nachschauen. Wir können die sichtbare Materie sehen und wir können dann aus den Beobachtungen die dunkle Materie rekonstruieren. Also, es ist ja echt der Klassiker. Ne? Wir schauen danach, wie die leuchtende Materie funktioniert, um darauf zu schließen, wie die dunkle Materie läuft. Das ist ja irre. Der echter Klassiker. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Das ist der einzige Hinweis, den wir haben. Und von diesen Sachen kann man da eine ganze Menge machen. Wir schmeißen oben die kosmologischen Daten rein und kriegen unten die Fundamentaltheorien raus. Das heißt also, das, was wir da tun, ist eine inzwischen längst so eine Art von Instrumentalismus. Ja? Wir benutzen die Theorien als Instrumente. Ob das nun die allgemeine Relativitätstheorie ist, um damit die dunkle Materie nachzuweisen. Diese Gravitationslinsen sind ja sowas wie ein Einstein-Teleskop. Denkt nur an die Gravitationswellen, das ist ja nochmal eine Geschichte für sich, nochmal irre. dann haben wir natürlich die Teilchenphysik. Die Kernphysik heute wird als Instrument benutzt. Weil wir über die Kernphysik schon so viel wissen, können wir diese ganzen Abläufe im frühen Universum, ob es die Fusionsprozesse sind, die ja ganz anders funktionieren als in den Sternen, aber diese Fusionsprozesse in den ersten 3 Minuten, die sind gut nachvollziehbar. Das heißt, wir können Vorhersagen darüber machen. Und das können wir alles heutzutage sozusagen in einer Maschinerie durchführen und kriegen dann am Ende einfach vor allen Dingen große Fragezeichen. Ja? Fragen, Fragen. Und Sie wissen, jede gute Wissenschaft ist geprägt von großen Fragen. Eine Wissenschaft, die keine Fragen mehr hat, ist eigentlich schon fast vorbei. Insofern ist die Physik in einem extrem guten Zustand. So, das heißt also, worüber ich gesprochen habe, ist die Entstehung von Teilchen in sehr, sehr frühen Zeiten. Und das kann man überhaupt nur deswegen machen, weil es eine ganze Menge von Informationen gibt, die darauf hindeuten, dass das Universum früher deutlich anders war. Die heutigen Eigenschaften, was die Energie betrifft, das sind 230 Mikroelektronenvolt, da entstehen keine Teilchen. Wir haben heute eine Welt, in der 4 Naturkräfte voneinander unterschieden sind. Wir haben einen ganzen Zoo von Elementarteilchen, die sich in verschiedener Form uns darstellen. Wir haben eine Temperatur von 2,7 Kelvin für das Universum. Das Universum hat 13,82 Milliarden Jahre auf dem Buckel. Und dann kann man natürlich diese Geschichte machen. Wenn dann Materie im frühen Kosmos entstand, dann sind wir wieder beim Anfang, dann entscheidet die Temperatur des Universums eben darüber, welche Teilchen auftauchen können. Und dann kann man wieder loslegen. Ja, kann man nochmal sagen, ein Elektronenvolt entspricht 10 hoch 4 Kelvin. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen wollen und wollen Teilchen erzeugen, die zum Beispiel 511 Kiloelektronenvolt haben, braucht man ein Universum, das so 10 hoch 10 Kelvin, also 10 Milliarden Grad heiß ist. Da verschwinden aber alle Eigenschaften von uns. Bei 10 Milliarden ist von uns nichts mehr übrig. Ja, ganz zu schweigen von einem GeV, also der Masse von einem Proton. Wenn man solche Teilchen machen will, braucht man ein Universum, das 10 hoch 13, 10 hoch 14 Grad heiß ist. Das ist Robert Musil, Universum ohne Eigenschaften. Da ist nichts mehr, gar nichts. Da hast du nur noch Temperatur und E gleich mc Quadrat. So. Das heißt, man kann eben dann dieses Gedankenexperiment machen. Wir gehen zurück von heute und laufen praktisch in der Zeit immer näher und näher an den Urknall ran. Das ist das, was wir tatsächlich die ganze Zeit gemacht haben, gedanklich. Und das ist ungeheuerlich, dass wir sowas machen können. Und es zeugt von einem großen Vertrauen innerhalb der Naturwissenschaften, dass wir praktisch die Kosmologie als den Prüfstein nehmen für das, was wir über die Natur insgesamt kennen. Wir gehen also zurück an den Anfang und gehen dann vom Anfang wieder nach vorne. Das ist der Wahnsinn. Das ist das, was wir in jeder Kosmologievorlesung machen. Wir können aus der Tatsache, dass wir diesen Schwarzkörper, dieses Schwarzkörperspektrum sehen, können wir die Energiedichte ausrechnen und dann wissen wir, dass die Temperatur immer höher wird, je kleiner das Universum ist. Und dann können wir wieder vorwärts gehen. Wir brauchen sonst nichts. Wir brauchen nur dieses Spektrum und schon haben wir die gesamte Kosmologie in der Hand. Sonst nichts. Und das ist irre. Und dann brauchen wir nur noch den Zusammenhang zwischen Masse und Energie. Und dann entsteht alles. Und das ist ziemlich stark. Das ist der Triumphzug schlechthin, dass wir diesen zeitlichen Verlauf der Urknalltheorie praktisch jedes Mal mit einem anderen Teil der Physik zusammenbringen können. Was für Teilchen gibt es? Welche Prozesse sind dabei daran beteiligt? Und wie hängen diese verschiedenen Prozesse mit der Entwicklung des Universums zusammen? Wenn wir das nochmal ganz durchgehen, also das mache ich jetzt relativ schnell, dann geht es am Anfang tatsächlich darum, das ist der Moment, wo das Universum entsteht. Und zu diesem Moment haben wir überhaupt keine Leittheorien. Das Einzige, was wir haben, ist Verstand. Was ist das Kleinste, Allerkleinste, unterhalb dessen nichts mehr gemessen werden kann? Wenn wir sagen, unsere Theorien sind empirische Hypothesen und diese empirischen Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können, man müsste also ein Experiment machen können. Wenn wir keins machen können, was sind die Prinzipien, nach denen empirische Hypothesen funktionieren? Naja, eine der Kategorien, die man unbedingt festhalten muss, ist Kausalität. Unterscheidungsfähigkeit zwischen Ursache und Wirkung. Wenn wir das tun, dann können wir die allerkleinste Wirkung, nämlich das Planck'sche Wirkungsquantum, und die allergrößte Wirkungstransportgeschwindigkeit, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, beides regelmäßig abgesichert durch Experimente in ihrer jeweiligen Form. Lichtgeschwindigkeit gehört zur Relativitätstheorie, gehört zur Elektrodynamik. Planck'sches Wirkungsquantum gehört zur Quantenmechanik, zur Quantenfeldtheorie. Bingo, nehmen wir so, abgehakt. Dann brauchen wir aus Dimensionsgründen, wie es so schön heißt, noch die Gravitationskonstante und wir haben alles, was wir brauchen und können die fundamentalen Eigenschaften eines Universums angeben, nur wir haben eben keine Ahnung, ob es stimmt. Das einzige Instrument, was uns zur Verfügung steht, ist gewissermaßen die Logik. Es könnte aber auch sein, dass es ganz anders ist. Nur eines darf es nicht. Es darf gegenüber unseren Erhaltungssätzen keinen Verstoß darstellen. Zum Beispiel, es darf keine unendlichen Mengen von Energie geben. Es darf keine Nullenergie geben. Und damit sind wir mit unseren Theorien sozusagen schon ziemlich gut eingenordet. Aber es könnte sein, dass wir von vielem noch keine Ahnung haben. Unter anderem zum Beispiel Stringtheorien. Gibt es da eine Möglichkeit, innerhalb einer solchen Theorie eine Formel zu finden, in der dann alles an Physik drinsteckt? Zumindest grundlegender Physik. Kann sein, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Wenn man es dann mal genauer macht, dann kriegt man das alles raus. Man kriegt die Länge raus, man kriegt die Zeitskala raus, man kann daraus eine Masse ausrechnen. Aus dieser Masse mit c² mal genommen, kann man die Temperatur ausrechnen und so weiter. Das ist die sogenannte Planck-Welt. Das ist der Anfang des Universums für jemand, der Physik macht. 5·10⁻⁴ Sekunden. Das ist klein, aber nicht null. Und darauf kommt es an. Das heißt, bei uns hat das Universum schon angefangen, bevor es überhaupt angefangen hat. Nur, es entzieht sich völlig unserer empirischen Zugriffsmöglichkeit, was da vorher passiert ist. Wenn man dann die Länge nimmt, also 10⁻⁵ Meter, das ist jetzt die kleinste kausal sinnvolle Längenskala, die wir überhaupt noch innerhalb der physikalischen Grenzen, die wir haben, entscheiden können. Und das ist doch schon eine ganze Menge. Das heißt, wir können auf diesen Winzigkeiten können wir alles aufbauen, woraus wir nachher in irgendeiner Form den Nektar der Erkenntnis ziehen. Also an dieser Stelle, das wird mir immer viel zu wenig geschätzt, was wir da hervorgebracht haben, beziehungsweise was der gute Planck schon hervorgebracht hat, im Jahr 1900. Das steht im Anhang seiner berühmten Arbeit über Wärmestrahlung drin. Als Kommunikationsmöglichkeit mit nicht-irdischen Zivilisationen. Ja, der Max. Hätte man nicht gedacht. Also Leben im Universum, selbst den können wir uns mit den Maßgaben unserer empirischen Vernunft, also in dem Fall der empirischen Naturwissenschaften und unserer Vernunft, können wir uns solchen Fragen stellen. Denn die Eigenschaften der Welt, in der diese anderen Lebensformen existieren, sind genau die gleichen wie die Eigenschaften, die wir kennen. Minimale Wirkung, maximale Wirkungstransportgeschwindigkeit. Muss sein. Und am Ende dieser Ära, die für uns praktisch ja nur philosophisch zugänglich ist, da muss alles sich abgespielt haben, was dann kommt. Das kann man dann auch schön auseinandernehmen. Es muss dann irgendeine Ära gegeben haben, wo die einzelnen Teilchen, wenn es überhaupt schon welche gab, die Temperaturen sind halt wahnsinnig hoch. Wir kennen keine Teilchen, die solche hohen Massen gehabt haben können, dass diese Übergänge irgendwie sich abgespielt haben. Vor allen Dingen in dieser Zeit muss es etwas gegeben haben, was uns natürlich unglaubliche Schwierigkeiten macht. Wenn das Universum symmetrisch entstanden ist, also Materie und Antimaterie völlig identisch waren, dann wären wir nicht da. Es muss irgendwelche Asymmetrien geben, Abweichungen von der Perfektion. Also das Universum ist deswegen womöglich nur durch Zufall entstanden. Na, wer weiß, durch irgendeine Schwankung im Vakuum. Und so geht man allmählich systematisch das Konzept der Wechselwirkungen durch. Wir haben heute diese vier Kräfte, man kann die Frage stellen, wie ist denn das mit den verschiedenen Übergängen, die es da gibt und so weiter. Wir können über Prinzipien von Kraftwirkungen sprechen, dass da Ladungen da sind, die kennen Sie alle, elektrische Ladung. Und das hat natürlich bestimmte Eigenschaften. Es gibt Ladungen innerhalb der Atomkerne, wo davon gesprochen wird, was ist eigentlich eine Ladung. Und es hat alles seine Konsequenzen. Alle diese ganzen Ladungsvorstellungen hat alles Konsequenzen für die entsprechenden Wirkungen, die innerhalb von Materie sich abspielen müssen und abspielen können. Das war überhaupt nicht klar. Die schwache Kraft, eine Kraft, die dann dazu führt, dass eben Up-Quarks und Down-Quarks sich ineinander verwandeln können, ist ganz wichtig für viele Vorgänge innerhalb der Sterne. Ohne diese Vorgänge würden wir gar nicht da sein. Es gäbe diese Fusionsprozesse gar nicht, weil die Materie sich nicht verwandeln könnte. Hier das ganze Kohlenstoff, Sauerstoff, hier Fluor, Jod, Calcium, Eisen und so weiter, all die schweren Elemente, die dort erzeugt werden, es hängt alles daran, Sternphysik ist Kernphysik. Naja, und dann natürlich die Neutrinos. Jetzt gehen durch jeden Daumennagel pro Sekunde so viele Neutrinos, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Und die machen nichts. Neutrinodruck merkt man nur, wenn man am Abend vorher gesoffen hat. Ja? Und dann würde ich auch sagen, es gibt noch andere Erklärungen. Ja? Das ist doch irre. Auch darüber ließe sich, und das sollte man auch mal machen, ließe sich eine ganze tolle Motivationsvorlesung halten. Warum ist man überhaupt auf den Gedanken gekommen, dass es diese Teilchen gibt? Aus ganz anderen Gründen, als wofür wir sie nachher verwendet hat. Gerade dieses immerwährende, man hat ein Konzept erfunden, um ein bestimmtes Phänomen zu erklären, und dann stellt man fest, das ist ja überall anwendbar. Und dieses überall Anwendbare, das ist, glaube ich, eine unserer ganz wichtigen, offensiven Möglichkeiten, über Physik zu sprechen. Physik ist Jura der Natur. Ja? Es gibt deswegen auch kein wirkliches Berufsbild von denjenigen, die Physik studieren. Wir können alles Mögliche machen. Und darüber muss man sprechen. Und im Rahmen der Geschichte des Universums lässt sich das natürlich wunderbar tun. Das Tolle ist eben, dass all diese einzelnen Prozesse, die wir in einem Lehrbuch für Kern, für Teilchenphysik und so weiter, dass sie auch unbedingt in einem Lehrbuch eben für Astrophysik drin sein müssen. Und dass man damit systematisch verstehen kann, wie die Vorgänge im frühen Universum abgelaufen sein müssen, ohne dass wir diese Fragen schon im Einzelnen direkt beantworten können. Aber wir können immer wieder sagen, das, was wir im Labor zum Beispiel über Antimaterie erfahren, das muss im frühen Universum, muss es passiert sein. Es sei denn, es gab Auswahlregeln, die es unterlassen haben. Und dann gehen wir den nächsten Schritt weiter. Dann kommen wir immer näher ran. Ein winziger Überschuss von Materie zu Antimaterie wird erzeugt. Und dieser winzige Überschuss von 1 zu 5 Milliarden, das sind wir. Wir sind der Überschuss. Ja? Wir sind das, was übrig geblieben ist. Und das kann man nachher in der Strahlung sehen, dass es eben ein Teilchen gibt auf 5 Milliarden Photonen. Und jedes Photon ist der Ausdruck von so einem Vernichtungsschuss, ein Teilchen, Antiteilchen. Aber ein Teilchen sagt, ja, wo ist denn hier mein Antiteilchen? Ja? Vielleicht merken Sie das ab und zu, dass immer irgendjemand in Ihnen ruft, wo ist denn mein Anti? Ja, ist aber nicht. Also wirklich witzig. Und dann können wir richtig weitergehen. Wir können dann immer näher an das kommen, was wir heutzutage im Labor erklären können. Wir können die Austauschteilchen, die Wechselwirkungen verursachen, wir können die Elementarteilchen, und dann können wir richtig gnadenlos draufgehen auf die verschiedenen Prozesse, die wir im Einzelfall im Labor erzeugen können. Und dann können wir uns das Universum mal wieder angucken. Okay, wir sind jetzt bei einer Mikrosekunde. Wie sieht denn das Universum da so aus? Gucken wir mal. Temperatur 300.000 Millionen Kelvin. Ja, und dann während der ersten Nanosekunde entstandenes Photon hat jetzt 99,99999% seiner Energie verloren. Wir sind jetzt gerade mal eine Mikrosekunde nach dem Urknall und die Photonen sind schon low energy. Das ist überhaupt nichts mehr. Das heißt, das wäre jetzt mal praktisch so ein Schnappschuss von einer Form von Physik, die wir aber schon ganz gut in unseren Laboratorien machen können. Bei einer Reichweite von 10 und minus 13 Zentimeter sind wir schon ziemlich gut. Wir können den nächsten Schritt noch machen und dann höre ich auf. Das ist die Hadronen-Ära. Das ist da, wo wir die schweren Teilchen für die Atomkerne zusammenbauen und dann Kernfusion machen. Das gesamte Universum ist ein einziger Fusionsreaktor und wir schlagartig mit der Geschwindigkeit, mit der ein Peitschenknall funktioniert, produziert das Universum 75% Wasserstoff und 25% Helium. Vor allen Dingen, wir sind so gut in der Kernphysik, dass wir sogar den Deuteriumanteil, also schweren Wasserstoff, ziemlich genau ausdrücken können. Und dann haben wir alles. Dann annihilieren, vernichten sich die Leptonen noch und wir kommen zurück in eine Zeit, wo man als Atom- und Kernphysiker, als Teilchenphysiker sagt, ja, das ist kein Problem, ja gut, das ist jetzt das ganze Universum, ist ein Labor. Und die Quarks sind da, wir haben ein Plasma aus Quarks, Quark-Anti, und dann sind wir bei dieser Zeit und damit höre ich auf. Gucken Sie mal, 100.000 Millionen Kelvin, eine Energiedichte, die 3×10⁹ die von Wasser ist, also es ist immer noch richtig knackig. Das Universum hat eine Ausdehnung von einigen Lichtjahren bei einem jetzigen Umfang von wer weiß wie vielen 100 Milliarden Lichtjahren, das wissen wir gar nicht. Aber damals so ungefähr diese Größe und die Temperatur sinkt und sinkt. Und das sind dann die Prozesse, wo natürlich niemand dabei gewesen ist. Aber das Irre ist, dass wir mit den Methoden unseres Verstandes und der Vernunft es geschafft haben, praktisch das gesamte Panorama an Natur, das uns zur Verfügung steht, zumindest an verschiedenen Stellen so fest zu durchdringen, dass wir ein einheitliches Weltbild bekommen, ein einheitliches Bild von der Natur, das uns in die Lage versetzt, Dinge zu tun, Technologien zu entwickeln, auf die wir uns verlassen können, von denen wir wissen, wie sie funktionieren. Und wo wir natürlich auch wissen, dass wir damit Schäden anrichten an unserem Planeten, die wir wiederum nur durch entsprechende wissenschaftliche, technische und vor allen Dingen ethische Veränderungen dann wieder beheben können. Und an diesen Schnittstellen stehen wir gerade. Das heißt, das, was uns das Universum mitteilt, ist, ihr könnt Vertrauen haben in eure Naturwissenschaften. Das funktioniert richtig, 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 richtig gut. Das bedeutet aber auch, dass wir eigentlich die Verantwortung haben, diese Naturgesetze, wenn sie schon im Universum überall gültig sind, dann sind sie auch auf unserem eigenen Planeten richtig gültig. Okay, danke schön.
Das war der Astrophysiker Harald Lesch mit seinem Vortrag über den Ursprung der Materie. Ganz schön krass, finde ich. Ja, und ich musste dann noch mehrmals reinhören, um noch so ein paar Sachen ein bisschen besser zu verstehen, weil da so viele Infos drin sind. Super. Und das könnt ihr auch jederzeit machen. Alle unsere Hörsaalfolgen gibt es dauerhaft auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Ja. Und ganz zuletzt jetzt noch die angekündigten Infos zum Hörsaal Live. Also, am 11. Oktober kommen wir ins Museum für Naturkunde in Berlin zum Beats and Bones Festival für Wissenschaftspodcasts, das vom Naturkundemuseum und von der Produktionsfirma Auf die Ohren auf die Beine gestellt wird. In unserem Live-Podcast dort geht es um Privilegien, genauer gesagt die Kritik von Privilegien. Die erlebt in den Diskussionen um Rassismus, Sexismus oder Klassismus zum Beispiel nämlich einen ziemlichen Boom. Ja, und gleichzeitig wird sie auch ziemlich scharf kritisiert. Der Erziehungswissenschaftler Markus Rieger-Ladig ist selbst weiß, männlich und verbeamteter Professor. Und er weiß um diese Privilegien. Und er sagt, wir brauchen die Privilegienkritik, aber sie braucht ein Update. Alle Details und wo es Tickets gibt, findet ihr auf unserer Homepage und den Link, den gibt es auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, und falls ihr euch bei unserer Ticketaktion für diesen Live-Hörsaal beworben habt, die ja jetzt leider vorbei ist, ob ihr welche geschenkt bekommt, erfahrt ihr ganz bald per Mail. Danke für eure zahlreiche Post. Ja, und ich habe noch ein zweites Save the Date für euch. Den nächsten Live-Hörsaal nach Berlin, den gibt es in Halle und zwar am 1. November beim Silbersalz Science und Media Festival. Da geht es um die Frage, lässt der Mensch die Erde beben? Und ich kann schon mal verraten, ja, das tut er, so krass das auch klingt. Marco Bonhoff vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam erklärt euch, wie Erdbeben, Energiewende und Klimawandel aus geophysikalischer Sicht zusammenhängen. Hier gibt es keine Tickets zu verschenken, denn der Eintritt ist frei. Alle Infos dazu findet ihr spätestens ab Anfang Oktober auf unserer Homepage. Ist ja noch ein bisschen hin. Wir freuen uns schon darauf und wir freuen uns auf euch. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.